2005 am 7. Januar in einem Polizeirevier in Dessau. Und zwar, genau gesagt, in dem Dienstgruppenleiterraum dieses Reviers. Der war im ersten Stock. Und das ist der Raum, wo an dem Tag so alles zusammenläuft. Und wenn ein Brandalarm ertönt, dann hört man das auch in diesem Dienstgruppenleiterraum. Der Brandalarm geht los um 12.05 Uhr am Mittag. Und der Dienstgruppenleiter drückt den Alarm dann zunächst weg, weil, wie er später aussagt, es schon häufiger Fehlalarm gegeben habe. Der Alarm ertönt dann erneut, möglicherweise drückt er ihn wieder weg. Es dauert auf jeden Fall ein paar Minuten, bis er dann schließlich zusammen mit einem Kollegen runter in den Keller geht. Im Keller sieht er schon beim Betreten des Kellerflurs, dass unter der Zelltür dicker schwarzer Rauch hervordringt. Sie öffnen dann die Tür und da kommt eine wahnsinnig schwarze, dicke, stinkende Rauchwolke heraus. Der Dienstgruppenleiter verlässt dann auch gleich wieder diesen Kellertrakt, weil er Hilfe holen will, wie er später ausgesagt hat. Und während all diesem sitzt seine Stellvertreterin, die Streifeneinsatzführerin, noch oben im Dienstgruppenleiterraum und weiß nicht so genau, was los ist. Sie hört zwar was unten im Keller, aber weiß nicht, brennt es da jetzt oder nicht.
Warte mal, ruf doch mal runter und frag, was die nun brauchen alles.
Und sie versucht das dann rauszufinden, indem sie dann aus dem Fenster in den Hof ruft, wo auch schon Polizeibeamte stehen. Und erst gegen 12.11 Uhr, also 6 Minuten später, ruft sie dann die Feuerwehr.
Ja, Polizeirevier, wir brauchten mal einen Wagen hier und zwar Notarzt haben sie gebrüllt. Für den, der im Gewahrsam ist. Also wir haben hier sowas wie ein, ich weiß es nicht, meine Kollegen sind alle unten, sie kommen raus, Rauchschwaden kommen raus.
Das sind Originalaufnahmen von einem Notruf, dessen Aufnahme euch vorliegt, denn es brennt in einer Zelle in dieser Polizeizentrale in Dessau.
Und da liegt ein Mensch, und zwar Uriallo, der war am Morgen des 7. Januars ins Polizeirevier gebracht worden, weil er nach einer durchfeierten Nacht betrunken auf der Straße Frauen der Stadtreinigung angesprochen hat. Er wollte telefonieren, er wollte ein Handy von ihnen haben, hat dabei offenbar nicht locker gelassen. Die Frauen fühlten sich dadurch dann belästigt, riefen die Polizei, die kam und brachte Uriallo dann ins Revier und nach einer Untersuchung und Durchsuchung dann eben in diese Zelle.
Die Zelle Nummer 5 im Polizeirevier Dessau. Und genau dahin ist die Feuerwehr unterwegs. Wie ist die Situation, als die Feuerwehr dort ankommt?
Sie gehen dann zu viert hinunter in den Keller mit Atemschutzmasken. Der Rauch ist so dick und schwarz, dass sie überhaupt nichts mehr sehen können. Sie gehen also runter auf den Boden, weil da die Sicht noch am besten war, kriechen in die Zelle an der Wand entlang. Und auf einmal, so hat uns der Lutz Kuhnhold, der Feuerwehrleiter, das dann erzählt, sieht er, wie ein Kopf in seinem Sichtfeld auftaucht.
Die Person war an den Füßen gefesselt und genauso waren also die Hände im Bereich des Gürtels fixiert. Also er konnte sich unter keinem Umstand selber befreien.
Und da realisiert er dann zum ersten Mal, dass da tatsächlich noch ein Mensch in der Zelle war. Aber zu diesem Zeitpunkt kam jede Hilfe zu spät. Uriallo war verbrannt.
Und dann sagt, Mensch, was ist dem passiert?
Was ist Uriallo vor 20 Jahren passiert? Mit WDR-Journalistin Anna Herbst tauchen wir ein in die Ermittlungsakten, Videos und Prozesstermine. Was wissen wir und was immer noch nicht? Und warum gab es bis heute keinen Prozess wegen Mordes an Uriallo, obwohl der zuständige Staatsanwalt diese Ermittlungen einleiten wollte? Anna hat für ihre 6-teilige ARD-Doku-Serie zum Tod von Uriallo recherchiert, zusammen mit Benze Matte. Und sie haben auch zum ersten Mal mit einem der Polizisten gesprochen, der am Todestag vor Ort war. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Heute ist Montag, der 10. März. Anna, was wissen wir, was in dieser Zelle am 7. Januar 2005 passiert ist?
Ja, das ist eigentlich das große Rätsel in diesem Fall. Diese Zelle muss man sich sehr spartanisch vorstellen. Das ist keine Gefängniszelle, sondern eine Gewahrsamszelle in einem Polizeirevier. Das heißt, in der Zelle ist nichts außer einem Podest am Boden, gefliestes Podest, und darauf liegt eine Matratze und in der Ecke so ein kleines metallernes Loch, sage ich jetzt mal etwas flapsig, wo man seine Notdurft verrichten kann. Und ansonsten ist die komplett gefliest, nichts ist in dieser Zelle. Dort wird er auf die Matratze gelegt und dann an Händen und Füßen mit Handschellen festgemacht. Angeblich, weil er sich selbst habe verletzen können und davor, so sagte die Polizei später, habe man ihn schützen wollen, deshalb hat man ihn dort fixiert. Und er liegt dann ungefähr 2,5 Stunden in dieser Zelle. Ungefähr alle halbe Stunde kommen Beamte vorbei, die nach ihm schauen. Und dann eben um 12 Uhr zur Mittagszeit, 11:55, bricht dieser Alarm aus. Warum dieses Feuer dort entstanden ist, das ist die große Frage in diesem Fall. Und dazu gibt es zwei unterschiedliche Theorien. Das eine ist die Version, die Polizei und auch Justiz ja bis heute eigentlich vertritt. Und das ist die Annahme, er habe sich in der Zelle selbst angezündet.
Wie soll das passiert sein?
Also die Polizei sagt, er sei in der Lage gewesen, mit einem Feuerzeug diese Matratze anzuzünden. Und da kommt man jetzt aber erst schon zu den ersten Stolpersteinen. Und zwar ist es so, dass er durchsucht wurde, nachdem er ins Revier gebracht wurde. Und bei dieser Durchsuchung hat man kein Feuerzeug gefunden. Man hat aber verschiedene andere Sachen bei ihm gefunden, die man ihm abgenommen hat. Seine Geldbörse, aber auch ein zerknülltes Tempotaschentuch, eine Büroklammer, sodass man schon davon ausgehen kann, dass er wahrscheinlich gründlich durchsucht wurde und dabei kein Feuerzeug gefunden wurde. Dann ist die Frage, okay, wie konnte er dann in der Zelle überhaupt ein Feuerzeug haben? Und da ist die Antwort der Polizei, naja, einem der Polizeibeamten, die ihn in der Zelle kontrolliert haben, sei das bei so einer Kontrolle aus der Brusttasche gefallen.
Jemand, der an Händen und Füßen fixiert ist, ist er überhaupt in der Lage, ein Feuerzeug zu bedienen?
Das hat die Polizei dann später nachgestellt und versucht. Und es ist schon so, dass man so viel Bewegungsfreiheit hat mit diesen Handschellen, dass man da theoretisch in der Lage ist, auch mit einem Feuerzeug zu hantieren. Dann kommt man aber zum nächsten Punkt. Diese Matratze war feuerhemmend. Also wenn man da ein Feuerzeug dran hält, dann brennt die nicht direkt. Und da wiederum ist dann die Erklärung der Staatsanwaltschaft später gewesen, naja, es sei aber möglich gewesen, diese Matratze an der Naht zu beschädigen und dann das Innenfutter, das war so eine Art Schaumstoff, aus der Matratze rauszuholen, das anzuzünden und das habe dann gebrannt.
Und warum hätte Uriallo sich überhaupt selbst anzünden sollen?
Also die Polizei hat nie behauptet, dass er das gemacht hat aus einer Suizidabsicht heraus, sondern dass er das gemacht hat, um Aufmerksamkeit zu erregen. Weil es war natürlich unfassbar unangenehm für ihn, da zu liegen, so in der Art gefesselt. Er wollte sich aus dieser Situation befreien. Er hat auch immer wieder gerufen. Und um eben da weiterzukommen, habe er dann diesen Brand gelegt in der Hoffnung, dass er dann befreit wird.
Also das ist die eine Version, die der Polizei. Was ist die andere?
Die andere Version ist die, dass er sich eben nicht selbst angezündet hat, sondern angezündet wurde. Also in dieser Version geht man davon aus, dass er möglicherweise auch schon bei seiner Ingewahrsamnahme oder später im Revier misshandelt wurde. Und dass man dann versucht hat, eine Straftat an ihm zu vertuschen, indem man diesen Brand gelegt hat. Und da kommen dann als Täter natürlich auch nur diejenigen in Frage, die Zugang zu diesem Revier hatten, also eigentlich dann auch nur die Polizisten.
Also Version 2, die geht von Mord aus. Mord an Uriallo durch Polizisten. Das ist ein harter Vorwurf. Warum kommt dieser Verdacht auf?
Weil bei einer zweiten Obduktion festgestellt wurde, dass Uriallos Nasenbein gebrochen war. Dafür gibt es auch unterschiedliche Erklärungen. Die Polizei sagt, er habe sich selbst verletzt. Er habe mit dem Kopf auf den Tisch und gegen die Wand geschlagen und dabei sei das passiert. Und das liefert uns dann vielleicht auch ein Motiv, weil wenn man sich jetzt vorstellt, er lag dann in der Zelle und er war in keinem guten Zustand. Zum einen, weil er möglicherweise von Polizisten misshandelt wurde. Zum anderen aber vielleicht auch, weil er ja sehr betrunken war. Und man hat auch noch Reste von anderen Drogen bei der Untersuchung gefunden. Mhm. Und wenn dann da jemand über Stunden an allen vier Händen und Füßen fixiert ist, dann geht es dem möglicherweise auch nicht gut. Und dann hatten die Polizisten vielleicht Angst, dass er da stirbt, dass sie beschuldigt werden, dass sie da jemanden zu Tode kommen lassen. Und um das zu vertuschen, haben sie dann den Brand gelegt. So ist die These vom Motiv für einen Mord. Und dieses Motiv einer möglichen Vertuschungstat bekommt nochmal mehr Gewicht, wenn man sich vor Augen führt, dass es auch in den Jahren zuvor schon zwei weitere Menschen gab, die im Zusammenhang mit diesem Polizeirevier gestorben sind. Ein Mann ist tatsächlich in derselben Zelle gestorben wie Uriallo, an einem Schädelbruch. Ein anderer Mann, der vorher im Polizeirevier war, wurde dann sehr in der Nähe des Polizeireviers mit sehr, sehr schweren Verletzungen gefunden. Also das Polizeirevier war da schon, ich sag mal, ein Stück weit belastet. Es gab da auch interne Ermittlungen, interne Verfahren dazu. Und das haben die Polizisten natürlich auch gewusst, mitbekommen. Und auch deshalb war vielleicht die Angst oder die Motivation da, einen erneuten Todesfall im Revier zu vertuschen, noch mal höher.
Diese beiden Versionen vom Tod von Uriallo gibt es. Beweise gibt es keine. Der Fall ist auch heute, 20 Jahre später, ungeklärt. Und Freunde und Anhänger von Uriallo gehen immer noch in Dessau auf die Straße.
Dessau-Roßlau haben am Dienstag rund 700 Menschen an den Tod von Jallo erinnert.
Wir sagen hier Jallo, obwohl er oft auch Uriallo genannt wird. Warum habt ihr euch für diese Aussprache entschieden?
Ja, wir haben uns für diese Aussprache entschieden, weil wir Interviews haben von der Mutter von Uriallo. Die ist inzwischen gestorben, aber es gibt noch Archivaufnahmen von ihr und sie selber nennt ihren Sohn Uriallo. Und daraufhin haben wir uns entschieden, das eben genauso zu machen, wie seine Familie das auch gemacht hat.
Freunde nennen ihn auch so. Da konntet ihr ja auch mit einigen sprechen. Mit wem genau?
Wir haben zum einen Muqtabar getroffen. Muqtabar ist ein Freund von Uriallo und mittlerweile eigentlich, ich würde sagen, einer der wichtigsten Aktivisten für Aufklärung in diesem Fall. Also er ist eigentlich derjenige, der seit 20 Jahren sich dafür einsetzt, dass es irgendwie aufgeklärt wird.
Dieser Mord an Uriallo, ich möchte das vergessen. Aber das lasse mich nicht los.
Und er hat da, das muss man einfach sagen, wirklich auch Unfassbares bewegt. Er hat Anwälte organisiert, versucht, die Familie von Uriallo zur Nebenklage im Prozess zu verhelfen. Er hat selber private Gutachten in Auftrag gegeben, die mit Spenden finanziert. Also er organisiert jedes Jahr diese Demonstrationen. Und das andere sind aber Freunde, die vorher nie öffentlich in Erscheinung getreten sind. Denn sie waren, wie Uriallo auch, viele, viele Jahre lang abgelehnte Asylbewerber in Dessau. Deshalb permanent von Abschiebung bedroht.
Ich bin Mamadou Ndjama. Ich bin ein Freund von Uriallo. Das ist mein allererstes Interview. Weil ich wollte nicht, dass mir was passiert. Wir haben ganz viel Angst vor Polizeibeamten hier.
Also ihr habt mit Angehörigen und Wegbegleitern gesprochen, die auch vorher noch nie mit Journalisten gesprochen haben. Aber eure Recherche, die hat ja auch den Versuch beinhaltet, erstmals mit Leuten zu sprechen, die an dem Tag in der Polizeistelle waren. Wie war das? Wie habt ihr das versucht?
Ja, wir hatten das große Glück, dass wir Zugang bekommen haben zu den Ermittlungsakten. Das hat uns natürlich total geholfen, erstmal zu rekonstruieren, was an diesem Tag passiert ist. Und darüber kannten wir dann auch die Namen der Polizisten, die an diesem Tag mit ihm zu tun hatten. Und die haben wir dann in mehreren Vorort-Recherchen in Dessau und Umgebung versucht zu finden. Und für uns ganz überraschend waren viele von denen auch erstmal bereit, mit uns zu sprechen. Und das war so ein bisschen, ja, so eine ambivalente Haltung, weil einerseits fanden die alle, naja, warum wird denn jetzt schon wieder über diesen Fall erzählt? Das ist doch 20 Jahre her, es muss doch auch mal gut sein, jetzt lasst uns damit in Ruhe. Und auf der anderen Seite hatten sie aber irgendwie alle schon auch ein Bedürfnis, uns dann doch nochmal zu erzählen, wie sie das aus ihrer Sichtweise erlebt haben. Ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass sie eigentlich alle der Meinung sind, sie haben sich da nicht zu Schulden kommen lassen und sie werden da durch die Medien und durch Aktivisten vorverurteilt. Mhm. Es war dann so, dass von denen aber niemand vor die Kamera wollte. Einige wenige gab es, die eine gewisse Bereitschaft zu einem Interview angedeutet haben. Dafür haben wir dann versucht, eine Freigabe bei den Behörden zu bekommen, denn es ist so, dass Polizeibeamte, auch wenn sie pensioniert sind, immer noch eine Freigabe brauchen, um mit Medien zu sprechen. Und diese Freigabe wurde aber bis hoch ins Innenministerium von Sachsen-Anhalt nie erteilt. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die beteiligte Justiz, die Staatsanwälte, auch mit denen hätten wir sehr gerne gesprochen, aber auch die durften nicht mit uns sprechen.
Eins läuft.
Zwei läuft.
Okay, ich gehe davon aus, dass alle Handys leise sind.
Interviewer und Schulz, die Eins.
Klar.
Es gab allerdings einen Polizisten, und das war unser großes Glück. Der war damals Sprecher im Bund Deutscher Kriminalbeamter, also in der Polizeigewerkschaft. Und da gelten dann etwas andere Richtlinien im Umgang mit Medien. Also die dürfen sich da zum Teil auch ohne Freigabe der Behörden äußern. Und dieser Beamte hat gesagt, ja, ich möchte das jetzt mal aus meiner Sicht erzählen. Und mit dem konnten wir dann tatsächlich ein Interview führen.
Also ihr habt es geschafft, ihr habt zum allerersten Mal mit jemandem von der Polizei gesprochen, der damals in dieser Polizeistelle war, vor einer Kamera. Wer ist das denn dann, den ihr da zum Interview getroffen habt?
Derjenige heißt Hanno Schulz. Der war damals in relativ hoher leitender Position in dem Revier. Er war Leiter des Revierkriminaldienstes. So heißt es im Polizeisprech. Man kann es vielleicht mit Kriminalpolizei übersetzen. Mhm. Und er war an diesem Tag im Dienst und hat dann, als dann irgendwann der Alarm losging, auch von diesem Feuer mitbekommen.
Es war irgendwann kurz nach 12. Ich saß also im Bereich der Kriminaltechnik, habe Tasse Kaffee getrunken und irgendjemand, ich weiß nicht wer, kam und rief, es brennt.
Er hat erlebt, wie dann die Feuerwehr kam. Und später, nachdem dann klar war, da ist tatsächlich jemand gestorben, jemand verbrannt in der Zelle, kamen dann Beamte eines anderen Reviers aus Stendal. Ja, der Hanno Schulz hat die Beamten dann in Empfang genommen, hat die eingewiesen, denen gesagt, wo was ist.
Das ist dann also ein Grundsatz, dass man als Betroffener, wie auch immer, als Dienststelle, jetzt nicht persönlich, da selber ja, alles stillhält, da gucken wir andere.
Und dann gab es etwas, worüber er sich dann später sehr empört hat.
Da erklärte mir der Kollege aus Stendal also im Vertrauen, dass sie auf dem Weg von Stendal noch einen Zwischenstopp im Innenministerium hatten. Und da hat man ihn dafür sensibilisiert, in Dessau besonders hinzugucken, weil die Dessauer Kollegen im Verdacht stehen, da, naja, in Bezug auf Afrikaner ein bisschen resolut zu sein.
Und er konnte sich das dann nur so erklären, dass Dessau zur damaligen Zeiten oder auch schon Ende der 90er Jahre ein sehr großes Drogenproblem hatte. Im Dessauer Stadtpark wurden Drogen gedealt. Und da hat die Polizei versucht, dagegen vorzugehen, hat immer wieder Razzien da gemacht und ist, so sagt Hanno Schulz das selbst, dabei auch nicht immer ganz zimperlich vorgegangen.
Ja, das war natürlich auch nicht immer kritikfrei, was da passierte. Wenn man die Stellen polizeilich umzingelt und alle wegfängt, mal ganz platt ausgesprochen, dann ist ja nicht auszuschließen, dass da auch mal zwei Unschuldige dabei sind.
Also Polizeibeamte aus einem anderen Revier kommen, um den Tatort zu begutachten. Angeblich mit der Vorgabe des Innenministeriums Sachsen-Anhalt, in der Polizeidienststelle Dessau besonders genau hinzugucken.
Und die hatten auch einen sogenannten Videografen dabei, dessen Aufgabe ist es, die Tatortarbeit, die Spurensicherung zu filmen.
Und dieses Video, das liegt euch auch vor.
Darauf hört man, wie dieser Beamte in das Revier geht und das alles, was er sieht, kommentiert.
Ich begebe mich jetzt in den Keller, in dem sich ein schwarzafrikanischer Bürger in einer Arrestzelle angezündet hat.
Und da fragt man sich natürlich, woher weiß er das zu diesem Zeitpunkt? Also er geht gerade zum ersten Mal in dieses Revier ein, die sind gerade dort angekommen, es gab noch überhaupt keine Ermittlungen. Woher weiß er, dass es eine Selbstentzündung war und nicht vielleicht eine Straftat? Und natürlich war unsere Frage dann auch an Hanno Schulz immer, hat ihm das hier irgendjemand, muss ihm das ja gesagt haben, haben Sie ihm das gesagt? Weil Hanno Schulz hat ja die Beamten eingewiesen, aber...
Ich würde eher ausschließen, dass ich das so gesagt habe, weil man überhaupt keine Erklärung hatte für den Brand.
Was sich dann aber weiter durchzieht, ist, dass eigentlich in allen Ermittlungen diese Prämisse von, er hat sich selbst angezündet, erstmal so zugrunde gelegt wurde. Also es gab dann durchaus Ermittlungen, es gab auch später einen Prozess, aber es ging immer nur um die Frage von fahrlässiger Tötung. Also das heißt um die Frage, hätte man das verhindern können, dass er sich selbst angezündet hat. Aber dass er sich eben selbst angezündet hat, wurde da nie richtig in Frage gestellt. Und eine der Anwältinnen der Nebenklage, Gabriele Heinecke heißt die, die hat uns erzählt, sie hat auch viel mit dem Staatsanwalt im Rahmen dieser Prozesse gesprochen, in Flurgesprächen oder Kaffeepausen. Und sie hatte immer den Eindruck, man konnte sich das schlicht einfach nicht vorstellen.
Tja, das hat mich besonders geärgert. Ärgert mich bis heute, weil ich nicht verstehe, liegt ja vielleicht an mir, aber ich verstehe nicht, wie man Tatsachen einfach wegschieben kann. Und das ist nach meiner Überzeugung die Unfähigkeit, sich vorzustellen, dass eine solch monströse Straftat in einem deutschen Polizeirevier am helllichten Tag passiert. Man kann es sich nicht vorstellen.
Gibt denn das Video, das von der Zelle gemacht wurde, da noch irgendwelche Hinweise, was da passiert sein könnte? Was konntet ihr da sehen?
Also man sieht auf diesem Video, wie derjenige, der das Video macht, in den Keller hineinläuft. Man sieht dann auch die Zelle, die total, also alles ist schwarz in dieser Zelle von Ruch und Rauch. Und man sieht die Leiche von Oriallo, die verbrannte Leiche auf dieser Matratze liegen. Und das ist ein unfassbar schrecklicher Anblick, weil der ganze Körper einfach von oben bis unten unfassbar verbrannt ist. Also es sieht schrecklich aus. Allerdings, nach 4 Minuten bricht das Video ab. Und das ist insofern interessant, weil eigentlich angeblich die komplette Spurensicherung, und die ging über Stunden, gefilmt worden sein soll. Und das ist aber verschwunden. Es gibt nur die ersten 4 Minuten. Und das ist deshalb interessant oder deshalb besonders schwierig, weil man zum Beispiel gar nicht mehr sieht, wie die Leiche dann angehoben wird. Und wenn es jetzt nochmal um die Frage geht, war da ein Feuerzeug in der Zelle, dann wurde später immer behauptet, ein verkohltes Feuerzeug habe unter der Leiche gelegen. Das hätte man in so einem Video natürlich sehen können, wenn das erhalten worden wäre, aber wir haben das leider nicht mehr.
Mhm. Wenn du sagst, wir haben das nicht mehr, bedeutet das, dieses Video gibt's gar nicht. Also das geht nicht nur darum, wozu ihr jetzt Zugang hattet, sondern auch für die Ermittlungen und vor Gericht gab es dann nur dieses kurze Video, was abbricht.
Genau so ist es. Und das ist dann in den Gerichtsverfahren natürlich auch problematisiert worden. Es war dann die Frage, warum bricht das ab? Und der Videograf wurde dann dazu vernommen. Und diese Vernehmung, wenn man da die Mitschriften liest, ist auch wirklich abstrus, weil er sich da total in Widersprüche verstrickt. Also er sagt dann zum einen, es habe einen Stromausfall gegeben. Das wurde dann aber geprüft, es gab keinen Stromausfall. Dann sagt er, naja, man habe die Kamera auf ein Stativ gestellt und habe nicht gemerkt, dass sie ausgeht. Wenn man sich das Video aber anschaut, dann sieht man, dass sich die Kamera bewegt. Also die stand nicht auf einem Stativ. Und es wurde dann auch sogar ein Verfahren wegen Falschaussage vor Gericht gegen ihn eingeleitet. Dieses Verfahren wurde dann aber später eingestellt. Die Nebenklageanwälte haben gesagt, wir sind da eigentlich auf eine Mauer des Schweigens gestoßen.
Es gab grundsätzlich keine Bereitschaft der Polizei, dazu den Sachverhalt aufzuklären. Es wurde so lange gemauert, wie es nur möglich war, bevor man etwas sagen musste, was einfach nicht mehr von der Hand zu weisen war.
Das sagt Felix Isensee, der Anwalt der Nebenklage im ersten Prozess war.
Er spricht da von Code of Silence, also dass Polizeibeamte aus einem Chorgeist heraus zusammenstehen, sich nicht gegenseitig beschuldigen, sich gegenseitig decken, nichts nach außen dringen soll und sich so dann sogar auch vor Gericht verhalten. Das ist die Sicht der Nebenklageanwälte in dem Prozess. Die Sicht der Polizei darauf ist eine etwas andere. Also Hanno Schulz hat gesagt, die haben uns vorverurteilt.
Sehr provozierende Fragen, sehr aggressive Fragen, die alle, auch für mich klar erkennbar, nicht das Ziel hatten, irgendwo in der Wahrheitsfindung des Brandes in der Zelle weiterzukommen, sondern irgendwo deutlich zu machen, also dass die Polizei da irgendwie ein ganz böser, schlimmer Haufen ist, ne?
Da haben die einfach dicht gemacht. Das ist so seine Erklärung dafür.
Das hat dann erst wirklich, hatte ich auch den Eindruck, zu einer Mauer des Schweigens gefühlt.
Der Eindruck ist schon, dass die Beamten sehr zurückhaltend sich geäußert haben, also immer nur auf Nachfrage Sachen erzählt haben. Die Freunde von Uriallo haben sich die ganzen Zeugenaussagen der Polizisten und Polizistinnen da angehört und für sie war das zum Teil sehr unerträglich zu sehen, wie zurückhaltend die Polizisten sich da ihrer Meinung nach äußern.
Ich weiß es nicht, ich war das nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das irgendwie vergessen. Ja, und wie, ich habe vergessen. Das ist der Prozess.
Aber also gab es denn wirklich niemanden, der sich in den Jahren oder gerade am Anfang, als das gerade passiert war, offen dazu geäußert hat?
Ja, also was in diesem Zusammenhang sehr interessant ist, ist die Aussage der Streifeneinsatzführerin. Die Streifeneinsatzführerin war eine von zwei Personen, die in diesem Dienstgruppenleiterraum saß. Da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, also in dieser Leitzentrale, wo alles Geschehen an dem Morgen zusammenlief. Und da saß sie und eben der Dienstgruppenleiter, also ihr Chef. Und die beiden wurden, so wie auch andere Polizeibeamten, noch am 7. Januar selber vernommen von eben diesen auswärtigen Ermittlern, die da kamen. Diese Aussage haben wir noch in schriftlicher Form. Und in dieser ersten Aussage sagt sie, dieser Brandalarm, den wir auch am Anfang gehört haben, ist einmal weggedrückt worden von ihrem Vorgesetzten. Dann ist er wieder ertönt. Dann habe er den Brandalarm nochmal weggedrückt und sei erst auf ihre ausdrückliche Aufforderung hin dann endlich mal in den Keller gegangen.
Die husten alle nur. Ein RTW so schnell wie möglich. Brandverletzung. Und Notarzt auch. Und Feuerwehr nicht? Frag auf die Feuerwehr.
Was dann passiert ist, dass diese Aussage irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt ist. Das stand dann in Dessau und Umgebung in den Zeitungen, dass dieser Dienstgruppenleiter sich da entsprechend verhalten hat. Und daraufhin hat sie dann diese Aussage zurückgezogen und hat gesagt, das habe ich so nie gesagt. Ich möchte eine neue Aussage machen. Und in dieser zweiten Aussage sagt sie, sie könne sich nicht erinnern, ob der Dienstgruppenleiter diesen Alarm mehrmals weggedrückt hat. Und wie schnell er runtergegangen sei, daran habe sie keine Erinnerung.
Weiß man irgendwas darüber, warum sie das gemacht hat?
Wir haben auch mit Hanno Schulz darüber gesprochen und er war auch da recht nah dran, weil als sie diese Aussage zurückziehen wollte, ist sie zu ihm gekommen, weil er eine hohe Position in dem Revier hatte und sie ihn offenbar auch irgendwie als Vertrauensperson wahrgenommen hat.
Sie stand vollkommen aufgelöst bei mir in der Tür und sagte, wir müssen mal miteinander sprechen. Das, was die Medien berichten, das habe ich niemals gesagt.
Das ist seine Version. Es gibt andere Beamte, die vor Gericht im ersten Prozess ausgesagt haben, naja, im Kollegenkreis hätte es schon ein größeres Unverständnis darüber gegeben, was sie da ausgesagt hätte. Also Leute hätten sie angesprochen mit den Worten, was erzählst du denn da für einen Scheiß? Wie groß dann der Druck aus dem Kollegenkreis auf sie war, möglicherweise auch aus der Polizeiführung, dafür gibt es keine Belege. Sie ist versetzt worden, auch gegen ihren Willen und angeblich aber zu ihrem eigenen Schutz, weil sie hätte ja weiter an diesem Platz arbeiten müssen. Es ist aber sonst, zumindest in den ersten Wochen und Monaten, außer ihr niemand versetzt worden.
Sie ist gegen ihren Willen versetzt worden. Das ist ja so eine Art, also wie so eine Strafversetzung klingt das ja.
Genau,
oder?
So hat sie das auch empfunden. Das hat sie so auch vor Gericht gesagt, dass sie das als Strafe empfunden hat.
Das halte ich insofern für Quatsch, weil die war ja weiterhin in Dessau. Die waren noch nicht mehr im Polizeirevier.
Das heißt, die Streifeneinsatzführerin, die arbeitet nicht mehr auf dem Polizeirevier. Und sie sagt, sie kann sich nicht mehr daran erinnern, dass ihr Chef den Alarm mehrmals weggedrückt habe. Und genau der ist ja einer der beiden Angeklagten im ersten Prozess gewesen, also wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Es geht um die Frage, ob er Jallo in seiner Zelle ausreichend überwacht hat. Wie geht dieser Prozess für ihn aus?
Der Richter hat ihn freigesprochen und er sagt dann aber, und das ist wirklich bemerkenswert, er habe ihn freisprechen müssen, weil es keine Beweise gegeben habe, weil die Beamten derart gemauert, gelogen hätten vor Gericht, dass ein Beweis einfach nicht möglich gewesen wäre. Und er regt sich dann in seiner Urteilsbegründung sehr darüber auf und sagt, all diese Beamte, die hier gelogen haben, die sind eigentlich eines Rechtsstaates nicht würdig. Vor Gericht sind ja keine Ton- oder Videoaufnahmen erlaubt und deshalb gibt es diese krasse Aussage des Richters nur als Mitschrift, aber von verschiedenen Medien sehr gut dokumentiert, sodass wir wissen, was er da gesagt hat.
Ein Freispruch, der den Vorsitzenden Richter Manfred Steinhoff selbst frustrierte. Steinhoff erklärte damals, das Verfahren sei gescheitert an der Schlamperei und den Falschaussagen der Beamten. Das habe, so Steinhoff, mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun.
Und die Nebenklage hat dann auch Revision eingelegt und auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat dann gesagt, nee, also dieser Freispruch ist so nicht hinnehmbar, das muss neu verhandelt werden und daraufhin gab es dann einen zweiten Prozess.
2011 war das.
Der findet dann nicht mehr in Dessau, sondern in Magdeburg statt. Der läuft dann auch fast 2 Jahre und am Ende des Prozesses steht dann eine Verurteilung dieses Dienstgruppenleiters, eben wegen fahrlässiger Tötung. Und zwar zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro. Was diesen Prozess aber eigentlich viel interessanter macht, ist, dass in dem Prozess viele Sachen nochmal herauskommen, die eigentlich darauf hindeuten, dass das mit dieser Selbstanzündung, die ja die Grundlage für alles immer war, dass das eigentlich nicht sein kann. Also nur ein Beispiel, das Feuerzeug.
Wir erinnern uns, ob es das überhaupt in der Zelle gegeben hat, ist unklar, weil das entscheidende Video an der entscheidenden Stelle abbricht.
Das Wenige, was dann übrig ist von der Matratze von Uriallos Kleidung, wird zusammengefegt, in Brandschutzbeutel verpackt und ins Labor gebracht. Es ist aber Freitag, da passiert dann also erstmal bis Montag nichts. Am Montag werden diese Beutel dann untersucht und erst dann im Labor findet man einen zerschmolzenen Rest von einem Feuerzeug. Dieses zusammengeschmolzene Feuerzeug wurde im Rahmen dieses Prozesses dann erstmalig untersucht, also 7 Jahre nach dem eigentlichen Geschehen. Und man stellt dann fest, dass es keine Übereinstimmung gibt zwischen den Spuren in der Zelle und den Spuren auf dem Feuerzeug. Also man schon davon ausgehen muss, dass das Feuerzeug wahrscheinlich eigentlich nicht in der Zelle gewesen sein kann.
Also der Verdacht steht im Raum, dass das Feuerzeug nachträglich im Labor platziert wurde?
Genau so ist es. Und weil es eben in diesem Prozess dann so viele Ungereimtheiten gibt, kommt dann sogar der Staatsanwalt in Dessau, der ja all die Jahre immer von Selbstanzündung ausgegangen ist, zu dem Schluss zu sagen, hier stimmt so viel nicht, ich mache jetzt doch nochmal Ermittlungen wegen Mord.
Also nach 2 Prozessen und mehreren Gutachten sagt der zuständige Staatsanwalt dann 2012, er will eine Ermittlung wegen Mordes. Da ist zu viel unklar. Wie geht's dann weiter?
2016, also dann, ne, bis dahin sind 4 Jahre vergangen, macht die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich so einen Brandversuch, stellt den Brand sehr aufwendig nach. Und das Ergebnis dieses Brandversuches ist auch, dass das Feuer sich so, wie es in der Zelle stattgefunden hat, ohne den Einsatz von Brandbeschleunigern nicht ereignet haben kann. Vor Gericht wurden dann auch verschiedene Gutachter vernommen, unter anderem Rechtsmediziner und Toxikologen. Und da sind 2 Werte eigentlich sehr interessant. Das eine ist, dass man festgestellt hat, dass er kein Kohlenmonoxid im Blut hatte. Wenn man jetzt aber giftige Gase einatmet, weil man irgendwo ist, wo Rauch ist, dann würde man das im Blut nachweisen können. Und das andere sind die Adrenalin- bzw. die Noradrenalin-Werte, die man bei ihm untersucht hat. Und zwar ist es so, dass wenn der Körper unter Stress steht und vor allen Dingen unter Todesstress, dass er dann sehr viel Adrenalin ausschüttet. Und da hatte Uriallo aber auch nichts. Also auch da muss man davon ausgehen, dass er so eine Todesstresssituation wie ein Brand gewesen wäre, die nicht erlebt hat. Andererseits hat man aber in den Verästelungen der Lunge Rußpartikel gefunden. Und das lässt darauf schließen, dass er schon noch, als der Brand ausbrach, sehr kurz gelebt hat, sonst hätte er diesen Ruß nicht verschlucken können, dann aber sehr schnell gestorben sein muss, weil sonst hätte man eben Adrenalin und auch Kohlenmonoxid nachweisen können. Und da hat dann auch der Staatsanwalt in Dessau gesagt, nee, also jetzt steht für mich eigentlich fest, das können nur Beamte des Reviers gewesen sein und mache jetzt nicht mehr nur Mordermittlungen gegen Unbekannte, sondern Mordermittlungen gegen namentlich bekannte Beamte. Der Fall wandert dann also 2017 mit diesen Mordermittlungen nach Halle. Die gucken sich das einige Monate an und stellen die Ermittlungen dann ein. Und da hat es dann noch verschiedene Versuche gegeben, dagegen Beschwerde einzulegen, aber das immer ohne Erfolg. Also seit diesem Moment eigentlich sind die Ermittlungen da eingestellt.
Also das heißt, es gab diesen Mordprozess nie. Wenn wir das jetzt alles gehört haben mit diesen ganzen Hinweisen, dann ist das erstmal ziemlich überraschend. Warum hat die Staatsanwaltschaft Halle diese Ermittlungen eingestellt?
Ja, die Staatsanwaltschaft in Halle hat gesagt, um Mordermittlungen gegen namentlich Bekannte zu machen, braucht man einen ausreichenden Anfangsverdacht. Mhm. Und den haben sie nicht gesehen. Die haben gesagt, es fehle das Motiv, also könne man die Ermittlungen nur einstellen.
Hm.
Und was auch interessant ist, ist, dass dann sogar der Dessauer Staatsanwalt selber versucht hat, nochmal dagegen zu protestieren. Und seinen Kollegen in Halle geschrieben hat, also ich glaube, euch fehlen da noch wichtige Grundlagen, wichtige Erkenntnisse. Ich schicke euch das alles nochmal. Bitte überlegt euch das nochmal. Aber ohne Erfolg, es ist dabei geblieben, dass das eingestellt wurde.
Für mich als juristische Laien klingt es jetzt erstmal überraschend, dass es nicht genug Anfangsverdachtsmomente gibt. Ich habe das Gefühl, wir haben schon ein paar Momente erzählt.
Ja, ich fand das tatsächlich auch immer überraschend. Wir haben darüber aber auch gesprochen mit einem hochkarätigen Juristen, der diesen Fall als Sonderberater für den Landtag in Sachsen-Anhalt nochmal untersucht hat. Und der als Jurist sagt, und das ist seine Einschätzung, man braucht eben diesen Anfangsverdacht. Und was hätte man nach so vielen Jahren noch machen sollen? Welche Ermittlungen hätte man noch machen können, um da nochmal weiterzukommen? Also es gab einfach seiner Meinung nach keine Erfolgsaussicht. Und die braucht man aber. Deshalb ist das aus seiner juristischen Sicht durchaus legitim, das einzustellen.
Hm.
Ich muss sagen, ich finde das auch aus gesellschaftlicher Sicht ein sehr unbefriedigender Zustand. Denn die Vorstellung, dass da ein Verdacht im Raum steht, dass Polizeibeamten jemanden töten in ihrem Revier, und dass auch nach 20 Jahren nicht aufgeklärt wird, dass man da nicht weiterkommt, nicht weiter ermittelt, finde ich für einen Rechtsstaat einen äußerst unbefriedigenden Zustand.
Also die Ermittlungen wegen Mordes, die da eigentlich angestrebt werden sollten, die hat es nie gegeben. Wie ging es denn weiter danach?
Ja, die Angehörigen haben dann zusammen mit ihren Anwältinnen noch versucht, dagegen Beschwerde einzulegen. Da gab es dann ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren. Das ging dann durch die ganzen Instanzen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht. Und das hat aber auch schließlich entschieden, nein, das ist richtig so, die Ermittlung einzustellen. Es bleibt dabei.
Der Fall ist damit also abgeschlossen, zu den Akten gelegt und eine neue Ermittlung von höchster Instanz abgelehnt.
Denn juristisch ist der Fall ja jetzt gerade erstmal abgeschlossen. Aber wenn es einen neuen Anfangsverdacht gäbe, dann würde es ganz sicher auch nochmal Ermittlungen geben. Aber man muss natürlich auch sagen, dass über 20 Jahre Journalisten, Ermittlerinnen, Gutachterinnen, alle möglichen Leute nahezu jeden Stein, den es in diesem Fall umzudrehen gibt, umgedreht haben. Und deshalb glaube ich, dass die einzige Hoffnung, wieder nochmal ein ausreichender Anfangsverdacht zustande kommen könnte, eigentlich ist, wenn jemand der beteiligten Polizisten da nochmal aussagen würde, was anderes aussagen würde oder vielleicht gar ein Geständnis ablegen würde.
Jetzt, 20 Jahre später, hat ja dann doch ein Polizist mit euch gesprochen, was vorher nicht möglich schien. Glaubst du, diese Mauer des Schweigens bröckelt jetzt vielleicht doch?
Da habe ich eigentlich keine Anhaltspunkte dafür, denn selbst wenn Hanno Schulz mit uns gesprochen hat, dann ist er ja felsenfest der Auffassung davon, dass Uriallo sich selbst angezündet hat. Mhm. Und nimmt seine Kollegen in Schutz, sagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass irgendjemand im Revier da einen Mord begangen haben kann. Und auch darüber hinaus, aus den anderen Hintergrundgesprächen, die wir mit Polizisten geführt haben, haben wir da nicht den Eindruck, dass es da jemanden gibt, der da irgendein Eingeständnis machen würde.
Das ist ja so, was so durch die Welt geistert, als Verschwörungstheorie, wo auch nicht der Funke von Verdacht da ist.
So eine Geschichte hat immer mehrere Perspektiven. Die Perspektive der Freunde, die wir da vernehmen können, ist die eine. Aber auch Polizei, Justiz haben ja möglicherweise Gründe für ihr Handeln, haben Erklärungen, haben Dinge, die man vielleicht auch nachvollziehen könnte, vielleicht auch nicht. Aber so oder so war ich immer der Überzeugung, es lohnt sich, alle Perspektiven zu hören. Und dass das von staatlicher Seite aber verweigert wird, da Transparenz nicht möglich ist, empfinde ich gerade in diesen polarisierenden gesellschaftlichen Zeiten als ein echtes Problem, weil ich einfach glaube, dass wir auch die Grautöne hören müssen, dass wir auch alle Perspektiven wahrnehmen müssen. Und wenn das verhindert wird, dann finde ich das für die Darstellung, umfassende Darstellung eines solchen Falls echt schwierig und würde mir total wünschen, dass das vielleicht in Zukunft auch nochmal anders wird.
Danke, Anna, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne.
Über den Tod von Uriallo hat Anna Herbst zusammen mit ihrem Kollegen Benze Matte eine 6-teilige Doku-Serie für ARD Crime gemacht. Warum verbrannte Uriallo heißt die, verlinken wir euch in den Shownotes. Genau wie unseren Podcast-Tipp zu Uriallo. Hanna Herbst war beim True-Crime-Podcast ARD Crime Time zu Gast und spricht da über eine Stunde mit meinem Kollegen Felix Gebhardt über ihre Recherche. Autor dieser FKM-Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Jan Stallmann, Fabian Zweck, Laura Picerno, Marie-Noel Zwila und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns. Tschüss.